feiern wir ne Techno-Parade. Komm am besten in nem crazy Outfit. Kartoffelchips und gute Laune bringst du auf.
Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan, freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute wird es sehr 80er-mäßig. Das ist in diesen Zeiten gar nichts Besonderes mehr, weil ja der 80er-Jahre-Sound durch den unfassbaren Retro-Hype, der seit vielen Jahren anhält, ja allgegenwärtig ist und gar nicht mehr so befremdlich ist, denn auch in modernen Musikstücken, ob das jetzt populäre Musik ist oder Soundtrack oder sonst was, ist ja der 80s-Synthi-Sound wieder salonfähig geworden und wurde entsprechend weitergeführt, technisch natürlich auf ein neues Level gehoben. Aber was ich damit im Grunde sagen will, ist, wir sind umgeben von 80er-Jahres-Sound und deswegen wird das eigentlich gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich für die heutige Sendung. Ich erwähne es nur, weil die Soundtracks, mit denen wir es heute zu tun haben, die atmen sozusagen die 80er aus jeder einzelnen Pore ein und dann wieder aus. Also richtig auch die Filme, aus denen diese Soundtracks stammen, sind sozusagen der Inbegriff des 80er-Jahre-Kinos, zumindest des amerikanischen 80er-Jahre-Kinos, womit wir so eine leichte Fortsetzung im Geiste zur letzten Sendung über Basil Poledouris sozusagen haben, der für eine ganz bestimmte stilistische, musikalische Richtung bei eben 80er-Jahre-Actionfilmen aus den USA steht. Und es gab aber noch eine zweite Fraktion von amerikanischen Actionfilmen in den 80ern, die einen ganz anderen Sound verbreitet und vertreten haben. Und um die beiden kümmern wir uns heute. Es sind beides Filme und da ist es auch mal wieder ein Beweis dafür, dass einfach kein Weg an diesen Menschen vorbeiführt, wenn man sich mit einem bestimmten Thema, mit bestimmten Filmen beschäftigt. Es sind heute Filme, in denen beiden Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle gespielt hat. Beides sehr bezeichnende Filme für seine schauspielerische Karriere, beides Filme aus den noch eher früheren Jahren seiner Schauspielkarriere, ohne die und ohne, also weder ohne den einen noch ohne den anderen Film hätte aus Arnold Schwarzenegger im Grunde das werden können, für das er heute bekannt ist. Also prägend auf jeden Fall für seine Karriere und für das, was er schauspielerisch und charakteristisch auch eben auf der Leinwand bedeutet. Wir fangen heute an mit The Running Man aus dem Jahre 1987. Regie hat damals Paul Michael Glaser geführt und Arnold Schwarzenegger spielt hier einen Polizisten, der in einer dystopischen Zukunft, ich glaube des Jahres 2017, lebt und dort als Polizist tätig ist oder als Marine. Auf jeden Fall irgendeine Form von Sicherheitsbeamter, er ist Pilot und fliegt einen Hubschrauber und soll zu einem Aufstand fliegen, der in den Straßenschluchten stattfindet. Viele tausend Menschen sind auf der Straße und protestieren und randalieren auch und deswegen soll die Polizei da eingreifen. Und es handelt sich dabei um einen sogenannten Hungeraufstand, das heißt, diese Menschen haben kein Essen und gehen deswegen auf die Straße und protestieren und Ben Richards, so heißt er, kriegt den Auftrag, die alle niederzumähen, alle abschlachten, das ist so der eindeutige Befehl und er sagt, Moment, das mache ich nicht, die sind unbewaffnet und die haben nur Hunger und er kriegt nochmal den Befehl und sagt, ich verweigere und dann gibt es eine Schlägerei im Hubschrauber, er wird schachmatt gesetzt und verhaftet und es wird dann, und das ist ja der eigentliche Kern dieser Geschichte, die totale Kontrolle über die Medien findet statt. Das heißt, in der Öffentlichkeit wird das dann so dargestellt, dass er eigentlich derjenige ist, der diese ganzen Menschen umgebracht hat, der gegen den Befehl gehandelt hat und gesagt hat, ah, ich knall die jetzt alle ab. Und deswegen landet er im Knast und wird von der Öffentlichkeit sozusagen auch entsprechend gefürchtet. Aber er wäre eben nicht Arnold bzw. Ben Richards, obwohl man nicht so genau weiß, wo hier der eine anfängt und der andere aufhört, wenn er sich damit einfach zufrieden gäbe, denn es wird ein Knastausbruch organisiert mit Hilfe zweier Menschen, die zum Widerstand gehören. Gelingt es tatsächlich äußerst spektakulär und blutig diesem Knast zu entkommen. Und er geht dann in die Wohnung seines Bruders, die aber inzwischen nicht mehr ihm gehört, sondern einer jungen Frau. Und bei der bricht er ein und sagt, okay, pass auf, ich entführe dich jetzt. Und wenn du alles machst, was ich sage und ich hier entkomme und wegkommen kann, dann passiert dir nichts. Und erstmal spielt sie mit und ab einem gewissen Punkt überwiegt dann aber die Kontrolle durch die Regierung beziehungsweise durch die Medien. Und sie stehen am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle und sie verrät ihn, sodass er wieder verhaftet wird. Und jetzt reicht's aber auch dann langsam mal. Und er landet in Amerikas beliebtester, weil Einschaltquoten stärkster Spielshow The Running Man. Und in dieser Sendung werden im Grunde verurteilte Schwerverbrecher, Kriminelle in eine Spielzone gejagt, die dann wiederum von völlig ausgeflippten Typen, Gladiatoren, fast schon sehr showgerecht und effektiv gejagt und umgebracht werden. Und in genau diese Sendung kommt also Ben Richards und soll mit seinen beiden Widerstandskämpferfreunden da dann sozusagen gejagt und hingerichtet werden, öffentlich im Fernsehen. Und was parallel auch noch läuft, sind so Wetten. Man kann Wetten abschließen, welcher der Gladiatoren und Kämpfer es denn schafft, den Kandidaten umzubringen. Und da spielt also im Untergrund auch noch eine große Rolle, ja, wie das Spiel ausgeht. Und das Verrückte ist, dass diese Gladiatoren, die sind alle völlig ausgeflippt. Die haben alle irgendwie ein Fable. Da gibt's einen, der heißt, wie heißt denn der? Sub-Zero, und spielt oder ist auf Schlittschuhen unterwegs und hat einen geschärften Eishockeyschläger und schlägt damit irgendwelche Körperteile ab. Dann gibt's einen, der heißt, hieß er Megavolt, so wie der Darkwing Duck schon, irgendwas mit Volt. Jedenfalls dessen Fable ist Strom und Opern. Und der singt die ganze Zeit Mozart, während er Blitze schießt. Dann gibt's einen, der liebt seinen Flammenwerfer. Und dann gibt's noch einen, der hat eine Kettensäge dabei. Und das ist sozusagen dann das, worum es geht. Die jagen Arnold Schwarzenegger. Der ist natürlich tausendmal besser als die und schafft es immer in spektakulären Zweikämpfen, diese Typen auf irgendeine Weise mit ihren eigenen Waffen umzubringen. Sehr absurd und sehr vorhersehbar, aber auch irgendwie lustig. Und das Ganze ist alles so ein bisschen wie eine Gameshow inszeniert. Killian heißt der Moderator, der sich übrigens, der Schauspieler, ich habe gerade nicht parat, wie er heißt, aber der Schauspieler hat sich durch Dieter Thomas Heck inspirieren lassen. Er hat sich Aufnahmen von Dieter Thomas Heck angeguckt und danach seine Performance für diesen Film dann gestaltet. Mit dem Hintergrundwissen hat das eine ganz spezielle Wirkung. Wir kommen zur Musik. Running Man die Musik zu Running Man wurde komponiert von einem absoluten Gott der Filmmusik der 80er Jahre, generell der 80er Jahre Musik, alles was wir so an Synthi-Sounds kennen, diese ganze Prägung des typischen 80er Jahre Sounds, entspringt im Grunde dem Hirn dieses Menschen. Harold Faltermeyer heißt er, hat im Grunde für massenhaft der ikonischsten Soundtracks in den 80er Jahren gesorgt, hat für Top Gun den Soundtrack gemacht. Und sein wahrscheinlich bekanntestes Stück überhaupt ist das Beverly Hills Cup Thema. Also auch das stammt von Harold Faltermeyer. Und der hat einen wirklich grandiosen Soundtrack für diesen Film geschaffen, der im Grunde alles beinhaltete, was die 80er Jahre an Synthesizer, an künstlichen Sounds damals hergegeben haben. Arbeitet wenig mit Atmosphäre, sondern viel mit Rhythmus. Alles klingt so ein bisschen wie aus dem aus dem Aerobic-Studio irgendwie rausgepackt. Die Ästhetik in dem Film passt da auch ganz gut dazu. Die haben alle solche Sportanzüge an. Also es wirkt sowieso alles ein bisschen wie aus einem 80er Jahre Aerobic-Studio. Und so ist eben auch die Musik. Die ist sehr treibend und nimmt viele der doch überspitzten Szenen auch entsprechend musikalisch mit aufs Korn. Wenn man das bewusst hört den Soundtrack, merkt man das auch und kann viele Nuancen darin auch erkennen. Während des Films fällt einem das aber absolut überhaupt nicht auf. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu The Running Man aus dem Jahre 1987. Das war immerhin in der Zeit, in der Arnold Schwarzenegger seinen ganz großen Achtung, hier bin ich Film schon hatte, über den wir gleich noch reden. Und es war im Grunde vor seinem absoluten Höhepunktfilm dazwischen, also im selben Jahr hat er auch in Predator die Hauptrolle gespielt und es sollte nicht mehr lange dauern, bis dann Terminator Judgment Day in die Kinos kam. Also er war im Grunde im Aufstieg begriffen und für Schwarzenegger gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch einen Weg, nämlich immer weiter nach oben. Und wir hören jetzt rein in die Musik von Harold Faltermeyer zu Running Man aus dem Jahr 1987.
Thank you. kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute Musik aus den 80er Jahren, wie man wahrscheinlich unschwer hören konnte. In der ersten Hälfte hatten wir den Soundtrack zu The Running Man 1987, komponiert von Harold Faltermeyer. In der Hauptrolle hier natürlich Arnold Schwarzenegger, der durch eine diabolische Fernsehshow im dystopischen Jahr 2017 irgendwie sich durchkämpft und gegen allerlei crazy Gestalten irgendwie kämpfen muss und die dann entsprechend besiegt. Ein, wie ich finde, sehr unterhaltsamer Film und auch gerade in heutigen Zeiten kann man sich den angucken, schon allein deswegen, weil die Ästhetik, auch diese ganze Neon- und 80er-Jahre-Ästhetik ja heute wieder allgegenwärtig ist und es da überhaupt keine Berührungsängste mehr gibt und man einfach diesen Look und auch den Sound gewohnt ist und schon allein deswegen funktioniert dieser Film nach heutigen Maßstäben auch extrem gut. Wir sind mal gespannt, was das Remake von Edgar Wright in diesem Jahr noch bringt und werde da unter Umständen darüber reden. Wir machen aber jetzt hier in dieser Sendung weiter mit einem weiteren Giganten des 80er-Jahre-Kinos, des amerikanischen 80er-Jahre-Kinos, muss man sagen. Und auch in diesem Film spielt Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle und es ist im Grunde die Rolle, die eine Zäsur in seiner Schauspielkarriere verursacht hat und mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass er zu einem so erfolgreichen Action-Schauspieler wurde und alles, was er davor gemacht hat, das war nicht wirklich ernst zu nehmen und ich glaube, man hat ihn auch als Schauspieler bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich ernst genommen. Manche tun das ja bis heute nicht, aber gerade für die Art von Filmen, für die Arnold Schwarzenegger steht, die hätte es wahrscheinlich alle nicht geben können, wenn dieser erste große Auftritt, dieser erste große Film nicht gewesen wäre oder in irgendeiner Form nicht so funktioniert hätte, wie er funktioniert hatte. Einen enormen Impact hinterlassen hat The Terminator 1984 erschienen unter der Regie von James Cameron. Ebenfalls einen der erfolgreichsten und größten Regisseure unserer Zeit. James Cameron war zu diesem Zeitpunkt ein Anfänger, mehr oder weniger in der Filmbranche, hat sehr viel Erfahrungen in sehr vielen unterschiedlichen Jobs bei eher ja, B-C-D-Movies vor allem aus dem Hause Canon-Films gesammelt und jetzt war er hier mit seiner ersten Langfilm-Regiearbeit dabei und hatte ein Drehbuch geschrieben mit einer ziemlich cleveren Idee, wie ich finde. Er hat im Grunde den Plot eines, sagen wir mal, herkömmlichen Horrorfilms genommen und den durchsetzt mit sehr düsteren, dystopischen Science-Fiction-Anleihen. Erzählt wird hier die Geschichte einer jungen Frau, die eben in der Gegenwart des Jahres 1984 in Los Angeles lebt und da das normale Leben führt, die jobbt als Kellnerin, hat Probleme, den richtigen Kerl zu finden, lebt mit ihrer besten Freundin in der WG zusammen und führt, wie gesagt, das normale, das Everyday-Woman-Leben einer jungen Frau in den 80er Jahren, zumindest so, wie es das Kino der 80er Jahre in den USA entsprechend transportiert hat. Und eines Tages passiert es, dass durch komische Blitze und irgendwas eine metallene Kugel plötzlich aus dem Nichts entsteht und in dieser Kugel sitzt ein nackter, sehr, sehr muskulöser und bedrohlich aussehender Mann, der sich auf sehr rabiate, aber unnachahmliche Art und Weise erstmal Klamotten besorgt bei ein paar bösen Punks, die ihn da auflauern. Und ja, der ganz offensichtlich jemanden sucht und das, um diesen jemanden einfach umzubringen. Also man sieht auch, wie er sich Waffen besorgt in einem Waffenladen und wie er dann sich ein Telefonbuch schnappt und der Reihe nach Frauen einen Besuch abstattet, die Sarah Connor heißen. Und die dann entsprechend umbringt, und zwar in der Reihenfolge, in der sie im Telefonbuch stehen. Und unsere Protagonistin, übrigens gespielt von Linda Hamilton, heißt zufälligerweise auch Sarah Connor. Es kommt dann, dass sie diesem unheimlichen, muskulösen Riesenkerl begegnet in einer Disco. Er möchte sie dort erschießen und kurz bevor das passiert, kommt allerdings ein anderer Mann mit einem abgesägten Schrotgewehr und ballert wie ein Kaputter auf diesen Riesentypen und rettet sie dann quasi und nimmt sie mit und sie fliehen in einem Auto und der erzählt ihr dann eine wirklich verrückte Geschichte. Nämlich, dass dieser Kerl, der sie da verfolgt und hat und umbringen wollte, eigentlich kein Mensch ist, sondern ein Cyborg, ein Terminator aus der Zukunft, der von den Maschinenwesen zurückgeschickt wurde, um sie zu töten, weil sie die Mutter des Widerstandsanführers der Menschen ist im großen Krieg zwischen Mensch und Maschine. Und das musste man damals erstmal verdauen und auch Sarah Connor muss das erstmal verdauen. Und sehr viel mehr möchte ich jetzt über die Handlung gar nicht erzählen. Es geht dann also darum, dass dieser Mensch, der sie da gerettet hat, ebenfalls aus der Zukunft geschickt wurde, nämlich von ihrem Sohn, der noch nicht geboren ist. Und dieser Mensch heißt Kai Reese und wird von Michael Biehn gespielt. Und die beiden versuchen dann mit wirklich eingeschränkten Mitteln diesen Killer-Roboter, der eben aussieht wie ein Mensch oder aussieht wie Arnold Schwarzenegger, dann zu entkommen. Und das passiert auf eine ziemlich gut inszenierte Art. James Cameron wusste einfach, wie man damals mit auch geringeren Mitteln wirklich packende Actionsequenzen inszenieren kann. Und es spielt auch alles nachts. Das heißt, es hat sowieso schon so Horrorfilm-Anleihen. Und wie gesagt, der grundlegende Ablauf in diesem Film funktioniert auch wie in einem klassischen Horrorfilm. Und das ist ein Film, der extrem gut funktioniert hat und eine ganze Franchise losgetreten hat, die zugegebenermaßen nicht wirklich immer besser wurde und ihren Höhepunkt im Grunde 1990 mit Terminator Judgment Day hatte, dem zweiten Teil, und danach immer schlechter wurde. Aber bis dahin war das absolutes Gold und wirklich ein wirklich toller Film, in dem Arnold Schwarzenegger mit seiner eben limitierten Art und Weise, die er nun mal hatte, weil er eben vor allem Bodybuilder und weniger Schauspieler war, dieses eingefrorene, dieses stählerne Gesicht buchstäblich, das war einfach genau das Richtige, diese pure Präsenz durch seine Körperlichkeit, das war einfach genau das Richtige und keiner hätte das wahrscheinlich so gut hinbekommen, wie Arnold Schwarzenegger das gemacht hat. Obendrein hatte der Film auch noch wirklich spannende Spezialeffekte, gerade wenn dann nach einigen Verletzungen oder so immer mal gezeigt werden musste, wie das metallene Skelett unter der Haut sozusagen dann zu sehen ist. Das sah alles ganz schön gut aus. Da hat man wirklich tolle Effekte und auch gutes Make-up zur Verfügung gehabt. Und wie gesagt, Cameron war dann auch einer, der das zu inszenieren wusste. Die Musik stammt vom Komponisten Brad Fiedel, über den habe ich in der letzten Sendung auch schon mal gesprochen. Da ging es dann um den Soundtrack zu seinem zweiten Terminator-Film, zu Judgment Day, und wie toll es ihm da gelungen ist, moderne Synthesizer-Sounds mit wirklich klassischer, epischer Orchestrierung zu verbinden und wie meisterhaft ihm das gelungen ist. Aber ich muss sagen, ein bisschen noch besser gefällt mir, weil konsequenter gefällt mir sein Stil in Terminator 1. Was er hier macht, ist im Grunde Pionierarbeit, noch meisterhafter als alles, was er danach gemacht hat, weil hier hat er wirklich den puren Synthesizer, die puren künstlichen Instrumente, im Grunde nutzt er das, was man sich damals so ins Zimmer stellen konnte und auch nicht großartig andere Instrumente und Maschinen, als das Harold Faltermeyer zum Beispiel gemacht hat, aber sein Stil ist ein ganz anderer, er ist wesentlich düsterer, er verwendet sehr langgezogene, düstere Töne und dann immer so dieses durchgängige Pochen, was man immer hat, wenn man den Terminator sieht und wie man da sozusagen mit diesen synthetischen Klängen zu dieser synthetischen Figur auch versorgt wird, das ist wirklich unglaublich und sehr atmosphärisch, sehr dicht und man hört schon, dass das auch hier sich an den Gepflogenheiten von Horrorfilmen der damaligen Zeit orientiert, nur eben das alles ein bisschen anders und ungewohnter klang damals. Man hört auch ziemlich deutlich, in welchen Momenten Sarah Connor sozusagen alleine zu sehen ist, in denen sie sozusagen in ihrer heilen Welt noch ist, und parallel dazu wird dann auch im Soundtrack immer diese Bedrohung durch diesen Killer-Roboter, durch diesen Cyborg entsprechend akustisch etabliert. Also ein toller Soundtrack, in den wir jetzt einfach mal reinhören. Hier kommt jetzt ein Ausschnitt aus dem Soundtrack zu The Terminator aus dem Jahr 1984, komponiert von Brad Fiedel.
Thank you. Thank you.
Und das war's mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben in dieser Ausgabe sehr, sehr viel 80er Jahre Synthesizer-Musik gehört. In der ersten Hälfte haben wir in den Soundtrack zu The Running Man aus dem Jahr 1987 reingehört. Komponiert übrigens von Harold Faltermeyer, ein absoluter Gott der elektronischen Musik in den 80er Jahren. Und in der zweiten Hälfte haben wir in den Soundtrack zu The Terminator aus dem Jahr 1984 reingehört. Hier, dieser wurde komponiert von Brad Fiedel, ebenfalls ein absoluter Meister seines Fachs und ein Name, den man heute einfach nicht mehr auf dem Zettel hat. Das ist auch immer wieder aufgefallen, dass gerade diese Komponisten, die wirklich eine prägende Arbeit geleistet haben, die hat heute kaum noch einer auf dem Zettel, was natürlich daran liegt, dass die aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr aktiv sind und einfach für heutige Soundtracks keine Rolle mehr spielen. Aber damals waren sie im Grunde die Pioniere, die all das, was wir heute so gewohnt sind von diesem 80er Rehype, diesen Synthesizer-Sound, dass wir das so gewohnt sind, das kommt aus deren Köpfen, die haben sich das ausgedacht, die haben mit diesen elektronischen Instrumenten experimentiert, mit Oszillatoren und Synthesizern und dadurch eben diesen sehr, sehr einprägsamen Sound geprägt. Das nur noch mal so zur Erinnerung. Ich heiße übrigens Jan, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe auch wieder mit dabei. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.
Ist der Freie Rundfunk Erfurt International. Ein Programm des Vereins Freies Radio Erfurt. Programmverantwortliche nach dem Landesmediengesetz Marie Baumann.